Wenn der Mensch damit aufhört und Allah regelmäßig dient, weil er nach dem verlangt und strebt, was es bei Allah gibt, dann werden diese Einflüsterungen bei ihm durch Allahs Kraft aufhören. So wende dich von allem ab, was sich diesbezüglich in dein Herz setzt. Du betest doch Allah alleine an, bittest und verherrlichst ihn. Würdest du jemanden hören, der Allah mit dem beschreibt, was in deinem Herzen vorgeht, so würdest du ihn umbringen, wenn du dürftest. Somit ist das, was in deinem Herzen an Einflüsterungen ist, nichts sich wirklich Ereignendes, sondern Gedanken und Einflüsterungen ohne Grund und Boden. Ebenso ist es, wenn jemand ein sauberes, gewaschenes Kleidungsstück trägt und hiernach sich einbildet, dass es doch vielleicht dreckig sein könnte und das Gebet darin ungültig ist. So soll er dieser Sache keine Aufmerksamkeit schenken. Mein Ratschlag lässt sich wie folgt zusammenfassen. Erstens, bei Allah Zuflucht suchen und vollständig aufhören, diesen Dingen Aufmerksamkeit zu schenken, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Die erste Nasiha ist mit Sicherheit die entscheidende Nasiha, liebe Geschwister, weil der Shaitan hat keine andere Möglichkeit, als die Einflüsterungen einzugeben. Und Allah hat im Koran eine Sura herabgesandt, Surat al-Falaq, auch Surat al-Nas, wodurch du gelernt hast, wie du bei Allah Azza wa Jal Zuflucht suchen kannst. Und die zweite Nasiha aus der Sunna ist, dass man damit aufhört. Das heißt, dass man diesen Gedanken nicht nachgeht. Dass man diese Gedanken beendet, indem man ihnen keine Aufmerksamkeit schenkt. Der Shaitan macht es einmal, zweimal, dreimal, viermal. Es ist eigentlich nur eine Frage, wer zuerst aufgibt. Und dein Sabr, deine Geduld soll stärker sein als die des Shaitan. Zweitens, Allah Ta'ala gedenken und sich selbst beherrschen und nicht den Einflüssen entgegenkommen, indem man also die Sache ausspricht oder umsetzt oder sich verleiten lässt. Drittens, sich stark in den Gottesdiensten und den Taten bemühen, indem man Allah sein Wohlgefallen erlangen will. Sobald du dich dem Gottesdienst vollständig und wirklich widmest, vergisst du diese Einflüsterungen, insha'Allah. Viertens, wende dich Allah viel zu und bitte ihn, dir in dieser Angelegenheit zu helfen. Ich bitte Allah Ta'ala um Wohlbefinden und Genesung von allem Schlechten und Verhassten. Die 19. Frage, sie lassen wir aus, weil sie schon beinhaltet ist in der 18. kann man sagen. Die 20. Muss der Ungläubige den Islam annehmen? Er antwortete, rahimahullah, der Ungläubige muss den Islam annehmen, selbst wenn er Christ oder Jude ist. Und was meint der Gelehrte damit, dass der Ungläubige den Islam annehmen muss? Ganz einfach. Gemeint ist, richtet sich die Botschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam auch an Juden und Christen? Die Antwort lautet, die Botschaft richtet sich an alle Menschen. Oder du kannst sagen, was bedeutet es, dass er den Islam annehmen muss? Es bedeutet, wenn er ins Paradies gehen will, dann muss er den Islam annehmen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und der Beweis dafür ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-A'raf in der 158. Aya. Allah sagte, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Sag, o ihr Menschen, ich bin der Gesandte Allahs an euch alle. Es ist also die Pflicht aller Menschen, an den Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu glauben. Doch diese islamische Religion, aufgrund Allahs Barmherzigkeit und Weisheit, hat den Nichtmuslimen erlaubt, ihre Religion unter der Bedingung zu behalten, dass sie sich den Gesetzen der Muslime beugen. Und dieser Satz der kommt vielleicht einem hart vor, aber das ist das Gleiche wie in jedem Land der Welt, wenn du lebst. Auch wenn du zum Beispiel in Deutschland lebst, du wirst geduldet und du darfst deine Religion ausüben, alles Mögliche, solange du nicht gegen das Grundgesetz verstoßt. Deswegen diese Aussage ist nichts Weltbewegendes. Und der Beweis dafür ist die Aya in Surat At-Tawbah, Vers Nummer 29. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ich stelle jetzt einfach die deutsche Übersetzung vor, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben und nicht die Religion der Wahrheit befolgen von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, das sind die Juden und die Christen, bis sie den Tribut, damit ist die Jizya gemeint, bereitwillig entrichten und gefügig sind. Gefügig sind, das heißt, sie ordnen sich in das islamische System ein. Und das ist natürlich in einem islamischen Staat der Fall. Und deswegen ist diese Aussage, wie gesagt, nichts Weltbewegendes. Und auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith in Sahih Muslim, beziehungsweise wird über ihn überliefert, dass er Folgendes machte: Immer wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Führer einer Armee oder Kompanie einsetzte, forderte er ihn zur Gottesfurcht auf und die Muslime, die mit ihm sind, gut zu behandeln. Er sagte, rufe sie zu drei Dingen auf, egal was sie davon annehmen, so nimm von ihnen an und lass von ihnen ab. Zu diesen drei Dingen gehörte die Jizya. Deshalb ist die bevorzugte Ansicht der Gelehrten diejenige, dass die Jizya von Menschen, die keine Juden und Christen sind, angenommen werden darf oder kann. Zusammengefasst müssen die Nichtmuslime entweder den Islam annehmen oder sich in einem islamischen Rechtssystem den Gesetzen des Islam beugen. Doch Allah ist es, der den Erfolg verleiht. Die 21. Frage. Wie kann man die folgenden Hadithe in Einklang bringen? Oder wie kann man sie im Zusammenhang verstehen? Der erste Hadith. Einst war Allah, nichts war vor ihm da und sein Thron war auf dem Wasser. Er schrieb mit seiner Hand alles auf und er schuf hierauf Himmel und Erde. Das ist der eine Hadith. Der zweite Hadith ist in Musnad von Imam Ahmad, rahimahullah, über Laqit ibn Sabra, und manchmal heißt es in Überlieferung Sabira. Er berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: O Gesandter Allahs, wo war Allah, bevor er die Schöpfung erschuf? Ja, weil die Aqidah der Muslime ist, alle wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seinem Thron ist. Und deswegen fragt der Sahabi den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo war Allah, bevor er die Schöpfung erschuf? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam nicht und hat ihm nicht gesagt, diese Frage darf man nicht stellen und diese Frage ist Kufr und diese Frage ist Haram und diese Frage bedeutet das und diese Frage daraus resultiert das und das würde bedeuten, dass wir und so weiter und so fort. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm diese Frage nicht übel genommen, denn sie ist eine vernünftige Frage. Aber er sagte als Antwort, er war im Unsichtbaren. Er war im Unsichtbaren, keiner fi amaya. So heißt es im Hadith im Musnad Imam Ahmad, rahimahullah. Aber entscheidend ist die folgende Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das erste, was Allah erschuf, ist das Schreibrohr. Das erste, was Allah erschuf, ist das Schreibrohr. Und der Fragende sieht jetzt hier einen Konflikt zwischen dem ersten Hadith und dem zweiten. Denn der erste Hadith weist darauf hin, dass der Thron das erste Geschöpf ist. Und der zweite Hadith weist darauf hin, dass das Schreibrohr das erste Geschöpf ist. Und Alhamdulillah, liebe Geschwister, dieses Problem ergibt sich aus dem verwendeten Ausdruck im Arabischen, der zweideutig ist. Aber ansonsten, wenn wir das richtig übersetzen, haben wir mit diesen beiden Hadithen gar kein Problem, wie wir gleich sehen werden. Die Antwort lautet auf jeden Fall, dass das Erste, was Allah erschaffen hat, sagt der Gelehrte, ist der Thron. Denn Allah Azza wa Jal sagte, und er ist derjenige, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf, und sein Thron war auf dem Wasser, damit er euch prüfe und feststelle, wer von euch die besten Taten begeht. Und wir wissen, dass Allah Azza wa Jal Himmel und Erde erschaffen hat, nachdem er den Thron erschaffen hat. Das war Surat Hud, Vers Nummer 7. Was das Schreibrohr angeht, so kann man den Hadith im Arabischen, liebe Geschwister, auf 2 Arten übersetzen. Und die erste Bedeutung ist natürlich schon erwähnt worden. Und die zweite Bedeutung ist, dass als er das Schreibrohr erschuf, von Allah aufgefordert wurde, zu schreiben, und so schrieb er das Schicksal von allem auf. Denn im Arabischen, أول ما خلق القلم, kann bedeuten, das erste, was er erschaffen hat, ist das Schreibrohr. Aber der Hadith geht noch weiter. Er heißt sinngemäß, أول ما خلق القلم قال له اكتب. Das heißt, dass als er das Schreibrohr erschaffen hat, sagte er zu ihm, schreib. Insofern haben wir Alhamdulillah keinen Widerspruch zwischen diesen verschiedenen Hadithen. Jetzt könnte jemand sagen, was interessiert mich das? Jemand könnte sagen, was interessiert mich das? Weil das ist ja nur eine Frage, wie es übersetzt wird. Und wenn es falsch übersetzt wird, dann ist es das Problem des Übersetzers. Richtig. Nur es kann dir widerfahren, dass du diesen Konflikt eines Tages auch gegenübergestellt sein wirst, weil eben jemand diesen Hadith falsch übersetzt hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist wie jeder andere Mensch auch. Das sagt der Gelehrte jetzt, warum? Weil es gibt manche Leute, die sagen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam das erste Geschöpf ist. Er sagt aber jetzt hier, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam angeht, so ist er wie jeder andere Mensch aus dem Samen seines Vaters erschaffen worden. Sein Vater war Abdullah ibn Abdul Muttalib. Er ist, was die Erschaffung angeht, wie andere Menschen erschaffen worden. Er sagte sallallahu alaihi wasallam über sich selbst, إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ. Ich bin nur ein Mensch, genauso wie ihr. Ich vergesse, so wie ihr vergesst. Gemeint ist hier das natürliche Vergessen. Ansonsten, es gibt auch eine zweite Art zu vergessen, und zwar, wenn man Sünden begeht. Aber das gilt nicht in Bezug auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und es gilt auch hier in Bezug auf weltliche Dinge und nicht in Bezug auf die Übermittlung der Botschaft, denn Allah Azza wa Jal sagte im Quran al-Karim, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. Das heißt, wir werden dir den Quran vorlesen und so wirst du ihn nicht vergessen. Es sei denn das, was Allah will. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hungerte, durstete, fror, schwitzte, wurde krank. Alles, was einem Menschen widerfährt, wurde vor ihm. Was ihn ausgezeichnet hat, oder was ihn auszeichnet, ist, dass ihm offenbart wurde, sallallahu alaihi wasallam, und dass er eine Botschaft überbrachte. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Allah weiß sehr wohl, wo er seine Botschaft anbringt. Deswegen, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, grundsätzlich war er ein Mensch, so wie du und ich. Er war nicht etwa Licht und er war nicht etwa ein Mensch, der keinen Schatten hatte oder ähnliche Übertreibungen, die es unter den Muslimen gibt. Sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam war ein Mensch mit einer Kindheit, mit einer Jugend, mit einem Erwachsenenalter. Und er wurde krank und war gesund und hat auch Probleme gehabt und Probleme gelöst. Und wurde auch manchmal zornig und war auch manchmal zufrieden und so weiter und so fort. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war ein Mensch so wie wir, außer dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn ausgezeichnet hat und dass Allah Azza wa Jal ihm Dinge gegeben hat, die er keinen anderen gegeben hat, und dass Allah Subhanahu wa Ta'ala selbst den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam erzogen hat, dass er diesen edlen Charakter an den Tag legte, Sallallahu Alaihi Wasallam. Wir gehen weiter, liebe Geschwister, in das nächste Kapitel. Das nächste Kapitel lautet Ar-Rububiyya, die Einzigartigkeit der Herrschaft. Und zwar gibt es hier zwei Fragen, die wir heute inshallah ta'ala noch behandeln möchten. Und dann begnügen wir uns damit, bi'idhnillahi ta'ala, für diesen Ramadan 1433. Die zwei Fragen lauten, die erste Frage lautet, was ist das Urteil über jemanden, der behauptet, das Verborgene zu kennen? Das Verborgene, liebe Geschwister, Al-Ghaib, damit ist gemeint, alles, was ein Mensch nicht wissen kann. Wie zum Beispiel die Zukunft. Wie zum Beispiel das, was es im Paradies gibt, wovon uns nicht berichtet wurde. Und so weiter und so fort. Jemand, der das Verborgene zu kennen behauptet, ist ein Kafir, ist ein Ungläubiger. Denn er bezichtigt Allah Azza wa Jal der Lüge. Der Erhabene sagte, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Sag, über das Verborgene weiß nicht Bescheid, wer in den Himmeln und auf der Erde ist, außer Allah. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Und sie merken nicht, wann sie auferweckt werden. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam befiehlt zu verbreiten, dass niemand in den Himmel und auf der Erde das Verborgene kennt, außer Allah, so bezichtigt jemand, der das Verborgene zu kennen, behauptet Allah subhanahu wa ta'ala aufgrund dieses Verses der Lüge. Zu ihnen sagen wir, wie kann es sein, dass ihr das Verborgene kennt, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Verborgene nicht kannte? Seid ihr edler oder der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam? Wenn sie sagen, er ist edler, so sagen wir, wieso wird ihm das Verborgene vorenthalten und euch nicht? Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Alimul ghaibi, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, illa man irtada min rasul, fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Der kenne das Verborgene. Subhanahu wa ta'ala. Er enthüllt niemandem das, was bei ihm verborgen ist, außer einem Gesandten. Außer einem Gesandten, den er bewilligt. Da lässt er vor ihm und hinter ihm Wächter einhergehen. Aus dieser Eier ergibt sich, dass eben nur die Gesandten, seien es Engel oder Propheten, dass ihnen vom Wissen über das Verborgene hin und wieder etwas enthüllt wird und nicht anderen Menschen. Und auch was ihnen enthüllt wird, ist nur ein Teil des Verborgenen und nicht das Gesamte. Deswegen könnte ja jemand sagen, genauso wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam nur manche Dinge in der Zukunft uns darüber berichtet hat, genauso sagt die Person so und so, auch nicht von sich selbst, dass sie das Verborgene kennt. Sie sagt, ich kenne nur einen Teil davon, weil mir das eingegeben worden ist oder wie auch immer. Dann sagen wir, nein, Allah Azza wa Jal hat hier nur die Gesandten ausgenommen. Illa man irtada min Rasul. Außer dem Gesandten, den er bewilligt. Dieser ist ein zweiter Vers, der auf den Unglauben desjenigen hinweist, der das Verborgene zu kennen behauptet. Allah Ta'ala hat seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam befohlen, den folgenden Vers zu überbringen. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْهِ. Sag, ich sage nicht zu euch, ich besitze die Schatzkammern Allahs. Und ich weiß auch nicht das Verborgene. Und ich sage nicht zu euch, ich sei ein Engel. Ich befolge nur dem, was mir eingegeben wird.
Und deswegen, liebe Geschwister, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht einmal das Verborgene kannte, dann schon gar nicht irgendjemand anderes. 23. Frage. Wie soll man folgendes, das ist die letzte Frage heute, inshallah ta'ala, wie soll man folgendes verstehen? Die Ärzte wissen heutzutage, ob das Embryo männlich oder weiblich ist. Aber Allah sagt im Koran, und er weiß, was im Mutterleib ist. Er weiß, was im Mutterleib ist. Surat Luqman, Vers 34. Im Tafsir von Ibn Jarir, rahimahullah, ist über Mujahid überliefert, dass ein Mann den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte, ob er weiß, was seine Frau gebären werde. Also das ist wichtig hier zu verstehen, denn der Fragende, wonach fragt er? Der Fragende fragt selbstverständlich nach dem Geschlecht des Kindes. Fragt den Propheten sallallahu alaihi wasallam, was wird meine Frau gebären? Und dann heißt es in der Überlieferung, dass Allah subhanahu wa ta'ala aufgrund dieser Begebenheit diese Ayah herabgesandt hat. Und das würde bedeuten, dass es hier darum geht, ob das Kind männlich oder weiblich ist. Und das ist der Konflikt des Fragenden, denn diese Frage kann auch der Arzt heutzutage ab einem bestimmten Stadium beantworten. Auch wenn es nicht hundertprozentig ist, aber er kann. Und wie ist zu verstehen, was über Qatada, rahimahullah ta'ala, überliefert ist? Und was schränkt die allgemeinen Worte des Erhabenen, was im Mutterleib ist, ein? Er antwortet, rahimahullah ta'ala. Bevor ich über dieses Thema spreche, möchte ich sagen, dass der Koran niemals der Wirklichkeit widerspricht. Wenn es in Wirklichkeit etwas gibt, das offensichtlich im Widerspruch steht, dann ist es in Wirklichkeit nicht so, wie es scheint. Oder der Koran widerspricht nicht eindeutig, denn der eindeutige Koran und die Wirklichkeit sind beide bestimmt wirklich. Und es kann nicht sein, dass sich beide dann widersprechen. Also noch einmal, das ist ein sehr wichtiger Hinweis, liebe Geschwister, dass die Ayat im Koran al-Karim, sie sind entweder eindeutig oder sie sind mehrdeutig. Und es kann nicht sein, dass eine eindeutige Ayah der Wirklichkeit widerspricht. Das kann nicht sein. Mehrdeutig, ja. Aber nur, weil du die Ayah dann natürlich nicht richtig verstanden hast. Er sagte, nun, es wird gesagt, dass sie heutzutage anhand von genauen Geräten zur Untersuchung feststellen können, was im Mutterleib ist und ob das Geschlecht männlich oder weiblich ist. Wenn dies nicht stimmt, dann brauchen wir nicht weiter zu reden. Stimmt es doch, dann widerspricht es dem Vers nicht. Der Vers weist auf eine von fünf verborgenen Angelegenheiten hin, die mit dem Wissen Allahs Ta'ala zu tun haben. Und die verborgenen Angelegenheiten in Bezug auf den Embryo sind: erstens, wie lange es im Mutterleib bleibt und wie lange es lebt, wie es handeln wird, welche Versorgung es erhält, ob es glücklich oder unglücklich sein wird. Das sind alles vier Angelegenheiten, die kein Mensch weiß, weil das eben mit der Zukunft zusammenhängt. Und ob es männlich oder weiblich ist. Und diese fünf Angelegenheiten, sagt der Gelehrte, beziehen sich auf die Phase, bevor es tatsächlich erschaffen worden ist, dieses Embryo. Aber nachdem es erschaffen ist, so ist das Wissen über das Geschlecht kein verborgenes Wissen mehr, denn durch die Erschaffung wurde es zum vorhandenen Wissen, zum offensichtlichen Wissen. Außer, dass es durch drei Dunkelheiten bedeckt ist, die, wenn sie aufgedeckt würden, das darunter offenbar wird. Es ist nicht weit hergeholt, dass es unter den Geschöpfen Allahs subhanahu wa ta'ala starke Strahlen gibt, die diese Dunkelheiten durchdringen, sodass klar wird, ob es ein männlicher oder weiblicher Embryo ist. Im Vers wird nicht ausdrücklich gesagt, dass es sich um das Wissen des Geschlechtes handelt. Ebenso wenig behauptet dies die Sunna. Das heißt also, und das ist eine interessante Fehlerquelle bei vielen Menschen, nämlich sie haben eine bestimmte Vorstellung von etwas und sie denken, dass das die Wahrheit ist und deswegen sehen sie darin einen Konflikt. Weil der Fragesteller, er dachte, in der Ayah geht es um das Geschlecht, während sich das Kind schon im 5., 6. Monat oder 8. Monat im Bauch der Mutter befindet. Und diese Voraussetzung, die ist gar nicht gegeben, die stimmt nicht. Also kommt es normalerweise auch gar nicht zum Konflikt. Was die Überlieferung von Ibn Jarir über Mujahid angeht, Mujahid ist nicht irgendjemand. Mujahid ibn Jabr, rahimahullah, ist einer der Tabi'un und der großen Schüler von Abdullah ibn Abbas. Was Ibn Jarir die Überlieferung angeht über Mujahid, dass ein Mann den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte, was seine Frau gebären werde, woraufhin diese Ayah von Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt worden ist, so ist diese Überlieferungskette unterbrochen. Also ein zweiter Denkfehler in der Frage, die er gemacht hat. Denn wieso siehst du überhaupt einen Konflikt mit einem, zwischen einer Ayah, die zweifellos Teil des Koran ist, aber du siehst hier einen Konflikt mit einem Hadith, der nicht authentisch ist. Und deswegen musst du dich erst einmal über die Authentizität des Hadithes informieren, bevor du von einem Widerspruch überhaupt sprechen kannst. Denn Mujahid, rahimahullah ta'ala, ist einer der Tabi'un. Er will damit sagen, Mujahid überliefert etwas über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, über eine Überlieferungskette, die er uns nicht genannt hat. Und deswegen gelten solche Überlieferungen bei den meisten Gelehrten nicht als Argument. Was den Tafsir von Qatada, rahimahullah ta'ala, angeht, er ist ebenfalls einer der Imame der Tafsir, Gelehrten der Tabi'un, so kann man ihn so verstehen, dass es sich um Allahs einzigartiges Wissen über das Embryo handelt, bevor es erschaffen worden ist. Nach der Schöpfung hingegen wissen es andere auch. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, sagte in seinem Tafsir zum Vers in Surat Luqman, ebenso weiß niemand außer dem Erhabenen, was er im Mutterleib erschaffen will. Wenn er jedoch befiehlt, dass es männlich oder weiblich, glücklich oder unglücklich sein wird, so wissen es die entsprechenden Engel und jene, die er will, dass sie es wissen sollen von seinem Geschöpf. Rahimahullah. Möge Allah mit ihm barmherzig sein. Seht ihr das Wissen dieser edlen Imame und wie sie auch die anderen Hadithe miteinander vereinbaren und wie sie die anderen Hadithe verinnerlichen. Er sagt, in dem Moment, wo Allah subhanahu wa ta'ala den Engel mitteilt, dass dieser Embryo oder dieses Geschöpf glücklich, unglücklich sein wird, wie lange es leben wird und so weiter, ist es nicht mehr Teil des verborgenen Wissens, das nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Insofern gibt es auch wieder überhaupt gar keinen Konflikt. Wenn der Vers sich auf das Geschlecht nach der Erschaffung beziehen würde, so ist die Einschränkung die Erfahrung und die Wirklichkeit. Und das ist auch ein wichtiges Thema aus Usul Fiqh. Und deswegen ist auch die Erfahrung bzw. die Wirklichkeit ist auch manchmal ein Beweis dafür, dass bestimmte Ayat nicht wortwörtlich verstanden werden dürfen. Wenn dieser Vers sich nicht auf die Zeit nach der Schöpfung bezieht, sondern vorher, so gibt es keinen Widerspruch zwischen dem und was über das Wissen über das Geschlecht gesagt wurde. Alles dort gebührt Allah. Dass es nichts gibt und geben wird, was dem deutlichen, edlen Koran widerspricht. Was die Feinde der Muslime aufgebracht haben an Themen, die auf den ersten Blick dem edlen Koran widersprechen, so geschieht dies dadurch, dass sie das Buch Allahs Ta'ala nicht richtig verstehen. Oder weil sie aufgrund ihrer schlechten Absicht nicht verstehen wollen. Anders als die religiösen Menschen und die Gelehrten, jene die forschen und die Wahrheit herausfinden, was die Argumente jener Menschen außer Kraft setzt, alles so gebührt Allah und die Güte. Die Menschen befinden sich diesbezüglich auf eine von zwei Extremen oder in der Mitte. Ein Extrem hält sich an die offensichtliche Bedeutung des edlen Koran, die nicht eindeutig ist. Das ist sehr wichtig, denn der eindeutige Teil des Koran, darüber gibt es keine Diskussion. Es geht hier darum, dass sie auf verschiedene Art und Weisen verstehen können. Das eine Extrem hält sich also an die offensichtliche Bedeutung des edlen Koran, die nicht eindeutig ist. Dieser leugnet alles dem Koran Widersprechenden oder gewiss Wirklichen. Somit bezeugt er gegen sich selbst unfähig zu sein, zu wenig zu forscht zu haben, oder er verunglimpft dadurch den edlen Koran, der er ja aus seiner Sicht dem gewiss Wirklichen widerspricht. Ein anderes Extrem wendet sich von dem ab, worauf der Koran hinweist. Er hält sich an das Materialistische, somit ist er ein Ungläubiger. Die Mitte nimmt das ein, worauf der edle Koran hinweist und glaubt an die Wirklichkeit auch. Sie wissen, dass beides wahr ist und der eindeutige Teil des edlen Koran nicht einem bestätigten Ereignis widersprechen kann. Auf diese Weise haben sie das Überlieferte mit dem Verstand in Einklang gebracht und ihre Religion und ihr Verstand sind somit gerettet. Und Allah hat mit seiner Erlaubnis diejenigen, die glauben, zu der Wahrheit geleitet, über die sie uneinig waren. Und Allah leitet, wen er will, auf einen geraden Weg. Möge Allah unsere gläubigen Brüder hierzu leiten und uns zu rechtleitenden, rechtgeleiteten und rechtschaffenden Führern machen. Meinen Erfolg erhalte ich durch Allah, auf ihn vertraue ich und ihm wende ich mich zu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.